Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Was waren bisher besondere Momente, vielleicht Höhepunkte in Ihrem Leben? Ein Urlaub oder ein lang ersehnter Studien- oder Berufsabschluss? Wenn die Kirche vom Höhepunkt des christlichen Lebens spricht, dann meint sie die heilige Eucharistie. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass die Eucharistie und damit die heilige Messe Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Lumen Gentium 11. Warum? Weil in jeder heiligen Messe gegenwärtig wird, dass Jesus uns erlöst hat, dass er für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Dadurch hat er den Weg zu Gott freigemacht. Doch um die heilige Messe noch genauer zu verstehen und tiefer mitfeiern zu können, werfen wir einen Blick auf ihren Ablauf. Unser Gast, Pfarrer Andreas Fuchs, wird uns im Rahmen einer mehrteiligen Sendereihe heute im sechsten Teil in dieses große Geheimnis einführen. In der letzten fünften Sendung behandelte Pfarrer Andreas Fuchs die Themen Weihrauch, Kreuzzeichen und der Gruß, der Herr sei mit euch. Heute geht es weiter mit dem Schuldbekenntnis, dem Ursprung, die Bedeutung und, wenn wir noch genügend Zeit haben, das Kyrie Eleison. Wir begrüßen nun Pfarrer Andreas Fuchs und freuen uns auf die weiteren Auslegungen zur Heiligen Messe. Guten Tag, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott. Gut, wir sind ja beim letzten Mal bis zum Und mit deinem Geiste gekommen, die Antwort auf das Der Herr sei mit euch. Und danach folgt der sogenannte Bußakt bzw. das Schuldbekenntnis. Ich möchte zuerst auf das Schuldbekenntnis eingehen. Der Ursprung des Schuldbekenntnisses liegt in der schweigenden Anbetung, zu der sich im römischen Stationsgottesdienst der Papst, wenn er vor dem Altar ankam, niederließ. Das heißt, ein Stationsgottesdienst ist ein Gottesdienst außerhalb der eigentlichen Kathedrale. Also man sagt, so in den ersten Jahrhunderten war das Prinzip eine Stadt, eine Kirche, ein Altar, ein Bischof, der da eben seine Priester und seine Gläubigen um diese eine Kirche, diese eine Kathedrale, im Kathedra ist der Bischofssitz, wo eben sich da die Menschen um den Bischof herum versammelten in der Kirche, wo dann die heilige Messe gefeiert wurde. Ein Stationsgottesdienst ist dann, das hat man begonnen, bei den Märtyrer-Gedenktagen, also am Jahrestag des Todes, hat man dort beim Grab auch die heilige Messe gefeiert. Und daraus hat sich dann der sogenannte Stationsgottesdienst entwickelt, also eben der Papst, der da von St. Peter hinaus zieht an diese Gräber der Märtyrer und dort die heilige Messe feiert. Und eben wenn er da angekommen ist, dann ließ er sich nieder zur schweigenden Anbetung. Und ziemlich bald, so im 8. Jahrhundert, wurden dann auch Gebetsworte eingesetzt. Das ist so auch eine fränkische Sitte, also so die römische Liturgie, das römische Messbuch der ersten Jahrhunderte machte, könnte ein bisschen einfach sagen, eine Runde über Frankreich eben so, und hat dann von Frankreich her, von der gallikanischen Liturgie, sehr viel auch aufgenommen. Und eine fränkische Sitte war es, dass jede Handlung auch durch ein Gebetswort begleitet wird oder jedes Gebet auch durch eine Handlung, wie wir zum Beispiel schon gesehen haben beim Der Herr sei mit euch, breitet der Priester die Hände aus. Und so ist eben dann auch diese Handlung der schweigenden Anbetung, sollte auch durch ein Gebetswort begleitet werden. Und so ab dem 9. Jahrhundert haben wir auch Formeln, haben wir Worte des Schuldbekenntnisses. Also eben wenn man vor Gott ist, wenn man vor dem großen Gott niederkommt, Akne, den anbietet, dann ist es so, je mehr, dass man sich bewusst wird, wie groß das Gott ist, umso kleiner kommt man sich selber vor. Man muss sich nicht klein machen oder klein reden. Oftmals wird uns das heute vorgeworfen, ja, die Kirche möchte uns nur niedermachen und klein machen und demütigen und sonst irgendwas Komisches. Ja, nein, es geht nicht um das, sondern es geht einfach darum, wenn ich mir bewusst werde, wer Gott wirklich ist, beziehungsweise wenn ich ein bisschen erahne, wer Gott wirklich ist, wie Gott wirklich ist, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist, dass er uns seine barmherzige Liebe schenkt, dass er uns heilig haben möchte, dass er uns so haben möchte, wie er es ist. Wenn ich Gott erkenne und wenn ich dann erkenne, was ich bin, ja, dann merke ich dann, da ist ein ziemlich großer Unterschied. Eben nur schon, wir drücken das auch aus, er ist Gott, er ist der Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe, aber relativ kleine Worte. Die Heiligen waren sich dieser unendlichen Distanz, die wir aus eigener Kraft nicht überwinden können, sehr wohl bewusst und deshalb haben sie dann auch innig um das Erbarmen Gottes, um die Barmherzigkeit Gottes, um die Vergebung gebeten. Eben deshalb hat man auch dieses Sein vor Gott, dieses Bewusstsein, dass wir arme, schwache, sündige Menschen sind, in Worten gefasst, eben Schuldbekenntnisse formuliert. Zum Beispiel im sogenannten Sakramentar von Amiens, das ist aus dem 9. Jahrhundert. Ein Sakramentar ist ein Buch, eben, wo Gebete oder Dinge aufgeschrieben sind, die man zur Sakramentenspendung braucht. Da ist schon ein Gebet formuliert, das aber ein Einzelner vor Gott gerichtet hat oder ein Einzelner vor Gott verrichtet hat, zu Gott gerichtet hat. Beim heutigen Schuldbekenntnis oder bei den weiteren Schuldbekenntnissen, die sich dann entwickelt haben, wird das Gebet zu einem Dialog. Das heißt, der Priester bekennt seine Schuld nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Brüdern und Schwestern und bittet sie um ihre Fürsprache. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich einfach mich selber als Sünder bekenne und Gott um Vergebung bitte oder ob ich das auch vor den anderen bekenne, so wie es auch im heutigen Schuldbekenntnis ist. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und euch, Brüder und Schwestern. Und dann bitte ich dann eben auch die Brüder und die Schwestern für mich zu beten. Eigentlich auch etwas sehr Schönes, sehr zutiefst Menschliches. Wir sind eine Gemeinschaft, wir bekennen einander die Schuld, wie es in der Heiligen Schrift auch heißt. Es ist nicht gemeint, dass man beim Nachbarn beichtet, das ist etwas anderes, also die Beichte, aber dass man einander bekennt, auch einander in diesem Sinn vergibt und füreinander bietet. Und dann, so im 11. Jahrhundert, ist das Schuldbekenntnis bereits in der Prim, die es heute nicht mehr gibt, das ist eben zur ersten Stunde gerechnet vom 6 Uhr morgens, wo der Tag beginnt, also um 7 Uhr wäre die Prim und bei der Komplett ist schon so eben üblich, das heißt eben, die waren üblich schon seit dem 9. Jahrhundert und jetzt im 11. Jahrhundert wird dieses Schuldbekenntnis auch für die Heilige Messe übernommen. Dann eben, wie erwähnt, gibt es verschiedene Formulierungen des Schuldbekenntnisses. Die ältesten Schuldbekenntnisse begnügen sich mit den Grundlinien, also zum Beispiel das Confiteor, das Schuldbekenntnis von Cluny, ist: Ich bekenne Gott und allen Heiligen und dir, Vater, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld. Ich bitte euch, betet für mich. Also ein bisschen ähnlich wie unser heutiges Schuldbekenntnis, aber ein bisschen kürzer. Es gab aber bereits auch schon im 11. Jahrhundert längere Formeln, die dann immer mehr auch erweitert wurden, viel erweitert wurden. Eben, dann hat man auch noch bestimmte Heilige eingesetzt, die auch für uns beten sollen, vor denen eben vor der himmlischen Kirche bekennt man auch seine Sünden. Und dann wurde 1184 dann aber bestimmt, dass die Mutter Gottes genannt werden soll. Ich bekenne Gott und der seligen Maria und allen Heiligen. Und später hat man eben irgendwann beim dritten Konzil von Ravenna hat man gesagt, Moment, jetzt müssen wir uns ein bisschen einschränken. Es wird nur die Mutter Gottes, der heilige Erzengel Michael, der Johannes der Täufer, der Petrus und der Paulus erwähnt, aber mehr nicht. Und das war dann bis zur Konzilsreform ja auch der Fall. Im Schuldbekenntnis wurden genau die Heiligen erwähnt. Und dann gab es auch anderswo eine lange Aufzählung und Umschreibung auch der Sünden. Also man vermutet, vielleicht war das dann eher eigentlich ein Beichtspiegel, den man aber einfach dann auch noch so verwendet hat. Also eben, mir geht es darum, bei diesen Dingen aufzuzeigen, ja gut, es hat da nicht einfach von Anfang her ein Schuldbekenntnis gegeben, sondern es hat sich da auch entwickelt. Liturgie ist etwas Lebendiges, es entwickelt sich auch immer etwas und je nachdem verschwindet auch wieder etwas. Eben, je nachdem braucht es auch ein Konzil, wie das dritte Konzil von Ravenna, das sagt, Moment, ist ja schön und gut, wenn da viele Heilige erwähnt werden, aber wir sollen es auch nicht übertreiben, wir möchten das kürzen. Und logischerweise empfindet man das immer ein bisschen ja, als Stutzung oder als Verlust. Aber es muss nicht unbedingt ein Verlust sein, sondern eben es ist auch immer etwas, wenn ein bisschen allzu viel Dickicht ist. Wenn man ein paar Äste rausschneidet, ist es kein Verlust, sondern bei jedem Wald muss der Förster wieder mal ein paar Tannen fällen, damit es wieder Luft gibt, damit sich etwas Neues auch entwickeln kann, wieder neuer Lebensraum für neue Pflanzen auch da ist. Interessant ist auch die Haltung, die man beim Schuldbekenntnis einnimmt, von Beginn weg ist eigentlich eine tiefe Verneigung des Körpers da. Das wurde durch das neue Messbuch von 1970, wurde das dann aufgehoben. Leider eigentlich auch das Knien, das ganz typisch war, dass man zum Schuldbekenntnis kniet. Sicher, ich finde es auch heute noch sinnvoll, obwohl man muss aufpassen, wenn man das als Priester sagt, dann heißt es, ja, der Pfarrer Andreas Fuchs hat gesagt, man soll knien oder man darf knien oder man muss knien oder so. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage einfach, es wäre eigentlich schön oder es wäre angemessen, wenn man die Schuld bekennt, sich eben klein macht vor Gott, beziehungsweise sich der Kleinheit vor Gott bewusst ist, dann geht man auch auf die Knie. Wenn man eine innige Bitte hat, dann geht man im Normalfall auf die Knie. Oder so üblicherweise, wenn jemand, ein Mann, eine Frau, einen Heiratsantrag macht, meistens, so wie ich das mindestens so von den Filmen her kenne, steht er da nicht, sondern er kniet. Ist ja auch interessant. Also klar, er bekennt nicht seine Schuld, aber man hat eine innige Bitte. Bitte vergib jetzt mir meine Schuld. Und wenn man eine innige Bitte hat, dann geht man irgendwie spontan natürlicherweise auch auf die Knie. Man muss sagen, gemäß dem aktuellen Messbuch ist das so nicht vorgesehen. Aber das kann ja auch immer wieder einmal ändern, wie wir eben gesehen haben. Liturgie ist etwas Lebendiges, dass sich gewisse Dinge, das Wesen ändert sich nicht, aber gewisse äußere Dinge ändern sich durchaus.
Herr Pfarrer Fuchs, wieso schlagen wir uns jeweils beim Schuldbekenntnis auf die Brust?
Einerseits ist das urbiblisch, weil der Zöllner im Tempel sich an die Brust schlägt. Das kennen wir zum Beispiel bei Lukas 18,13. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Oder auch interessant, beim Tod Jesu, Lukas 23, 48, heißt es, und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. das ist vielleicht auch im Zusammenhang mit Jesu Sirach 38, 16 und folgende, das gehört zur Trauer um einen Toten. Da heißt es, um einen Toten vergieß Tränen. Und wie einer, der schreckliches Leid empfindet, beginn mit der Totenklage. Bahre seinen Leib auf gemäß seiner Entscheidung und übersieh nicht sein Begräbnis. Mach bitter die Klage und schlag heftig auf die Brust. Halte Trauer, wie er es verdient. Also das Schlagen an die Brust ist urbiblisch und es muss auch schon ziemlich üblich gewesen sein, schon zur Zeit des heiligen Augustinus, das ist der 4. Jahrhundert, denn er musste seine Zuhörer ermahnen, dass nicht jedes Mal, wenn das Wort Confiteor, also ich bekenne, vorkommt, dass man sich dann jedes Mal an die Brust klopft. Ist auch noch ein interessantes Detail. Das heißt, eben, wenn ich mich an die Brust klopfe, dann zeigen ja alle Finger auf mich. Wenn ich mit dem Finger auf andere zeige, zeigen mindestens drei auf mich. Aber eben, wenn ich an mich an die Brust klopfe, eben, es ist meine Schuld. Ich stehe zu meiner Schuld, oder ich knie zu meiner Schuld. Eben, ich stehe dazu, dass ich gesündigt habe. Ich bekenne es, ich gestehe es ein. Ich gebe nicht anderen Schuld, nicht so wie Adam und Eva. Adam sagt, ja bitte, ich bin unschuldig, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir zu essen gegeben, also quasi sie ist schuld. Die Frau sagt, was ich? Nein, die Schlange, der Teufel hat mich verführt, ich kann nichts dafür, der Teufel hat diese Versuchung gebracht, die Schlange ist schuld. Und wenn wir so ein bisschen auf uns schauen, merken wir, im Alltag machen wir das noch ab und zu, dass wir eben die Umstände oder eben auch dem Teufel die Schuld in die Schuhe schieben, obwohl wir, wenn ich ins Internet gehe und dort schlechte Bilder schaue, dann habe ich die Bilder geschaut. Sicher präsentiert hat sie mir vielleicht die Versuchung bzw. der Versucher, aber ich habe die Tür geöffnet, ich habe das Internet geöffnet, ich habe das getan. Gott fragt auch den Adam, was hast du da getan? Und er klopft sich nicht an die Brust, er gesteht nicht ein. Sonst wäre es vielleicht auch anders herausgekommen, weiß nicht. Aber eben, wenn wir an die Brust klopfen, dann zeigen wir mit allen Fingern auf uns. Ich habe gesündigt, es ist meine Schuld, ich muss mich bessern. Und von daher ist das wirklich ein sehr schönes Zeichen auch, beziehungsweise der Romano Guardini sagt auch, dass Schlagen an die Brust, dass das ein Schlag ist, kein zierliches Getue. Und er sagt dann, er soll eben dieser Schlag, er soll wieder die Pforten unserer inneren Welt fahren und sie durchschütteln. Das als bedeutet ist es, wenn der Mensch an seine Brust schlägt, er weckt sich auf, er rüttelt die innere Welt wach, damit sie Gottes Ruf vernehme. Eben, es ist nicht so ein zierliches Getue, ist noch ein schönes Wort, sondern eben, es ist ein Schlag. Das heißt, es ist wie beim früher, als man die Teppiche noch ausgeklopft hat mit dem Teppichklopfer, da hat man eben auch den Staub herausgeschüttelt. Und so klopft man sich auch an die Brust, um den Alltagsstaub herauszuklopfen. Das ist für die leichteren, für die kleineren Sünden. Die können noch ausgeklopft werden. Es gibt aber je nachdem auch hartnäckige Flecken. Das heißt, es gibt auch größere bzw. große, schwere Sünden. Die können nicht mehr rausgeklopft werden, da muss die Waschmaschine her. Da muss man eben dann zum Bad der Taufe bzw. zu den Tränen der Reue in der Heiligen Beichte gehen, wo dann die Sünden abgewaschen werden, wo sie uns vergeben werden. Also das ist eben deshalb dieses Klopfen so für den Alltagsstaub, der da von uns fallen soll.
Herr Pfarrer Fuchs, Sie erwähnten zuvor, dass man früher beim Schuldbekenntnis gekniet ist. Mit welcher Begründung hat man das geändert, dass man stehen darf?
Ja, das ist eine gute Frage, die müssten Sie aber denen, denen gestellt werden, die das abgeändert haben. Also ich glaube, eine grundsätzliche Begründung war, mindestens hört man die immer wieder mal, ja, eben wir stehen aufrecht vor Gott und wir müssen uns da nicht klein machen vor Gott, sondern wir sind aufrechte Christen. Und die ursprüngliche Haltung in den ersten Jahrhunderten war nicht das Knien, sondern das Stehen, auch nicht das Sitzen, sondern eben das Stehen. Das war die ursprüngliche Gebetshaltung. Wobei wir ja schon gesehen haben, ganz am Anfang dieser Sendereihe, dass das Knien durchaus auch ganz ursprünglich war. Und ist eigentlich, ja, auch wenn es keine Stühle hat, wie in den auch heute noch, oder keine Bänke hat in den alten römischen Basiliken, zum Beispiel im Normalfall, wer schon so im Petersdom oder Santa Maria Maggiore war, da, so ein Petersdom hat es schon hinten in der Apsis, dort hat es Bänke, aber vorne, wenn man reinkommt, hat es entweder schreckliche Plastikstühle oder eben im Normalfall nichts. Aber es schließt ja nicht aus. Man kann problemlos auch auf den Boden knien. Und es ist irgendwie schade, dass, ja, dass diese Gebetshaltung oder diese, ich sage jetzt mal plump gesagt, so diese Abwechslung in der Gebetshaltung, oder eben, es wird eher entsprechen, eigentlich so von der Überlegung her, ja, wenn man das Schuldbekenntnis betet, dann sollte man eigentlich knien. Irgendwie wäre das die passende Haltung.
Wieso wird oft nur das Kyrie beim Schuldbekenntnis gebetet und nicht das große Schuldbekenntnis, Herr Pfarrer Fuchs?
Ja, weil das ist, weil es drei Formen gibt. Im Messbuch sind da Form A, B und C. Ob jetzt diese Buchstaben genial gewählt sind, spielt ja keine Rolle. Aber, oder gut, Variante 1, 2 und 3 ist auch nicht viel schlauer. Aber auf alle Fälle, eben, es gibt drei Möglichkeiten. Form A ist das Schuldbekenntnis. Interessant ist aber eigentlich noch, dass eigentlich nicht darüber nicht Bußakt steht, sondern allgemeine Schuldbekenntnis. Also ist noch spannend. Aber auf alle Fälle, eben die Form A ist das allgemeine, ist das Schuldbekenntnis. Oder die Form B, die eigentlich leider nicht so bekannt ist, da spricht der Priester, das ist ein Psalmvers, der früher auch nach dem Schuldbekenntnis gebetet wurde. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Und dann sollten alle antworten, denn wir haben vor dir gesündigt. Also auch ein Sündenbekenntnis in kürzester Form. Und dann geht's weiter. Der Priester, erweise, Herr, uns deine Huld und die Antwort und schenke uns dein Heil. Und dann die Lossprechungsbitte. Und dann die Kyrierufe. Dann die Form C. Das sind, mit einem Fachausdruck, sind das eigentlich Tropen. Also Tropen, es gibt ja die Tropen dort, wo es heiß ist. Aber es gibt eben auch Tropen. Also die haben sich vor allem so vom 9. bis zum 16. Jahrhundert sehr entwickelt. Also jede Kirche besaß mindestens so ein Dutzend solcher Formulierungen. Also eben im Messbuch steht, auf Deutsch gibt es nur eine Variante, das heißt dann mit den hier folgenden oder anderen Anrufungen, sind so Anrufungen, zum Beispiel, Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundet ist. Und dann kommt Kyrie eleison oder Herr erbarme dich oder Herr erbarme dich unser. Und das Volk wiederholt das. Dann, du bist gekommen, die Sünde zu berufen, Christe eleison, oder Christus erbarme dich, unser. Und dann, du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten, Kyrie eleison, oder dann eben wieder, Herr, erbarme dich, unser. Und dann die Lossprechungsbitte oder die Vergebungsbitte. Und dann folgen bei Form A und B die Kyrie-Rufe, falls eben sie nicht schon vorher erfolgt sind durch diese Tropen. Also eben interessant ist auch, wie ich erwähnt habe, vom 9. bis 16. Jahrhundert haben sich die sehr entwickelt oder eben haben ziemlich gewuchert, vielleicht ausufernd oder zu ausufernd, sodass Pius V. dann eben im Messbuch von 1570 die wieder radikal entfernt hat. Und jetzt wurden sie eigentlich als Möglichkeit, eben als Form C, wieder eingeführt. Also eben deshalb, also die Kyrie-Rufe, das Kyrie, das kommt immer vor, aber je nachdem, eben zuerst das Schuldbekenntnis, die Lossprechungsbitte und dann das Kyrie oder diese Form B, das Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, die Vergebungsbitte und dann das Kyrie oder eben in diesen sogenannten Tropen, wo das Kyrie gleich eingebaut ist, was oftmals verwendet wird, aber eigentlich war die Idee sicher nicht, dass man nur die Form C verwendet, vor allem eben, weil die Überschrift auch allgemeines Schuldbekenntnis heißt.
Beim großen Schuldbekenntnis bittet der Priester um Vergebung seinen Mitschwestern und Mitbrüdern. Jetzt, wenn man nur das Kyrie zum Beispiel betet, dann fehlt ja diese Komponente. Wie betet er in Bezug auf die Vergebung der Mitschwestern und Mitbrüder?
Ja, das fehlt. Das haben Sie gut gesagt. Das fehlt tatsächlich, es fällt weg, ja. Es ist so. Und tatsächlich zum Beispiel auch, wenn innerhalb der Heiligen Messe die Taufe gespendet wird, dann ist dann zu Beginn fragt der Zelebrant nach dem Namen des Kindes und die weiteren Fragen. Und dann heißt es, dann folgen die Kyrie-Rufe und das Gloria am Sonntag. Mhm. Dann fällt das auch weg. Also eben, es fällt effektiv, wie Sie richtig gesagt haben, ab und zu weg. Eben deshalb, denke ich, ist es auch nicht die Absicht gewesen, dass der Priester jetzt nur noch Form C oder Form B verwendet, sondern auch verwendet, aber sicher nicht, dass man die Form A, das Schuldbekenntnis, einfach weglässt oder nie mir hört. Das war sicher nicht die Absicht der Konzilsväter.
Wieso bekreuzigen sich gewisse Priester nach dem Kyrie?
Weil das ist eigentlich die Vergebungsbitte. Da gibt es auch vor allem eigentlich drei verschiedene und vor allem die Bitte: Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr, ist eigentlich die Lossprechung oder die Lossprechungsbitte. Das heißt, man hat eigentlich dieselben Worte in der Heiligen Messe, so 10. Jahrhundert herum, als das formuliert wurde. Man hat dieselben Worte verwendet, wie auch in der Beichte. Nicht, dass das die sakramentale Lossprechung gewesen wäre, das sicher nicht, aber die Worte waren die gleichen oder fast die gleichen, waren ähnliche. Und weil man bei der Lossprechung eben auch das Kreuzzeichen macht und je nachdem wurde das in einigen Liturgien, wurde das auch das Kreuzzeichen über die Leute, so wie bei der Lossprechung gemacht. Deshalb hat man sich dann auch bekreuzigt, beziehungsweise eben im Messbuch von 1570 von Pius dem V., das bis 1970 in Gebrauch war, bekreuzigt man sich auch heute noch oder hat man sich dann eben bekreuzigt. Und deshalb ist in einigen Gegenden das erhalten geblieben und oder einige Gläubige machen das auch gewohnheitsmäßig, eben weil es immer schon so war oder weil sie sich das gewohnt sind, machen sie das Kreuzzeichen dort, obwohl es eben an sich im aktuellen Messbuch von 1970 nicht vorgesehen wäre.
Thank you.
Nach dem Schuldbekenntnis kommt, wie wir gesehen haben, die Losprechungsbitte oder die Vergebungsbitte und darauf folgt dann, wenn es nicht schon, wie wir gesehen haben, schon vorher gefolgt ist, das Kyrie Eleison. Interessanterweise ist der Ursprung des Kyrie Eleison vorchristlich, also das ist schon vorchristlich. Es gibt auch außerkirchliche Wurzeln. Das ist eine Akklamation, eine Anrufung, die man einem König, Feldherr oder Triumphator zurief und dabei auch die Bitte, der Herrscher möge seine Hand öffnen und seine Huld erweise über die Menge ausstreuen. Also Kyrie Eleison hat man jetzt, sicher ist urbiblisch, kommen wir dann gleich auch darauf, aber nicht nur biblisch, sondern sogar außerbiblisch. Also eben auch im weltlichen Bereich hat man dem Herrscher zugerufen, Kyrie Eleison. Eben Kyrie heißt Herr, Herrscher und König und das Eleison ist erbarme dich, eben habe Erbarme mit uns oder schenk uns auch etwas. Also eben das Kyrie Eleison und zum Kyrie gehört auch oder ist innerlich verbunden das Gloria. Je nachdem haben wir so die Meinung, das Kyrie Eleison, das ist eben so, so bußhaft und so eben da schreien wir um Erbarmen und beim Gloria, da gehen dann alle Posaunen und Trompeten an, ist aber eigentlich nicht der Fall, weil oder es sind beides Lobpreisungen. Kyrie Eleison, der Herrscher wird bejubelt, aber es wird auch um Erbarmen gebeten, dass er da ein bisschen etwas von seinem Siegeszug, seine Siegesbeute auch an uns schenkt. Eben Bezug dann auf Christus, er, der am Kreuz für uns gestorben ist, dass er uns sein Erbarmen schenkt. Und auch im Gloria ist nicht nur, du bist der Herr, du bist der Heilige, Gott und König, Herrscher des Himmels und so weiter, nicht nur diese Lobpreisungen, sondern ist auch Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser, kommt auch darin vor. Also man kann sagen, beides ist beides. Also Kyrie und Gloria, beide sind sowohl eine Lobpreisung, eine Huldigung, wie auch eine Bitte um Erbarmen. Der Kyrios, das ist ein antiker Herrschertitel auch und die Christen haben das dann auf Christus, ihren König, angewandt. Und auch Kyrios ist die Übertragung des Namens Gottes im Alten Testament. Also das JHWH hat man nicht ausgesprochen, hat man, auch wenn diese vier Buchstaben standen in der Heiligen Schrift im Alten Testament, hat man entweder Kyrios oder Adonai gesprochen, eben der Herr, der Herrscher, unser König. Der Titel Kyrios, Herr, ist sowohl eben für Gott, dort wo der Name Gottes steht, verwendet, wie dann auch für Christus, eben durch unseren Herrn Jesus Christus und so weiter. Eben, man hat dann eigentlich das genommen, um Gott zu bezeichnen. Und dieser Gebetsruf Eleison war schon bei den Christen der Frühzeit üblich. Es gibt auch in der Heiligen Schrift viele Beispiele, vor allem auch in den Psalmen und eben Herr Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, der blinde Bettler zum Beispiel. Dann die Verwendung in der Liturgie oder wie ist das Kyrie Eleison dann überhaupt in die Liturgie hineingekommen? Es gibt so einen bekannten Pilgerbericht der Eteria. Den hat sie um 390 geschrieben, wo sie in Jerusalem war und sehr sorgfältig aufschreibt, was da sich alles ereignet hat oder wie die in Jerusalem die Liturgie gefeiert haben. Sie erwähnt viele hilfreiche Details, die uns erkennen lassen, eben wie schon im 4. Jahrhundert viele Dinge, die wir auch heute noch so feiern, schon damals gefeiert wurden. Und da schreibt sie, in Jerusalem am Ende der Vesper spricht der Diakon eine Reihe von Bitten und die Antwort ist immer Kyrie Eleison. Interessant ist auch noch, jene, die Griechisch können, ich zähle mich nicht unbedingt dazu, die sagen, ja Moment, das ist wieder typisch Kirche, Kyrie Eleison, das spricht man gar nicht so aus, sondern das müsste Eleison heißen. Interessant ist aber, die Eteria schreibt schon Eleison, also man könnte sagen, ein bisschen latinisiert oder eingebürgert, ist auch einfacher auszusprechen, Kyrie oder Kyrie eleison, als das eleison. Also eben, man kann es auch so aussprechen. Ich glaube, da haben wir auch eine Freiheit. Man muss sich bewusst sein, eben, es ist ein bisschen eingedeutscht oder latinisiertes Griechisch. Und das Griechisch, das in der Liturgie verwendet wird, ist auch nicht mehr das heutige Griechisch. Dann gibt es aber eben die Verwendung in der Liturgie in Antiochia, zum Beispiel vor der Entlassung der Katechumenen, der Taufbewerber, die da dann beim eucharistischen Teil, die wurden rausgeschickt, die durften noch nicht an der Eucharistiefeier teilnehmen, am Lehrgottesdienst, am Wortgottesdienst, dort durften sie dabei sein, dann wurden sie herausgeschickt und dort, das wurde abgeschlossen mit vielen, vielen Bitten und immer wieder mit Kyrie eleison. In Rom wurde das ungefähr im 5. Jahrhundert dieses Kyrie eleison übernommen. Ursprünglich war es vor allem in den Litaneien des Orients seit dem 4. Jahrhundert üblich. Und eben bei dem Stationsgottesdienst waren da auch Prozessionsgesänge und die Antwort war jeweils auch Kyrie eleison, beziehungsweise beim Eröffnungsritus ging man eben beim Schreiten durch die Kathedrale, war die Antwort auch Kyrie eleison und wurde dann je nachdem so lang gesungen bis zum Tagesgebet. Interessant ist auch, was der heilige Benedikt in seiner Regel schreibt, dass man am Schluss jeder Hore, jeder Gebetszeit, bei der das so soll man das Kyrie eleison beten, um das Vaterunser einzuleiten. Das ist auch heute noch möglich, die Überleitung zum Vaterunser. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Also nicht sechsmal, sondern einfach dreimal. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dann der Gregor der Große hat das ein bisschen, dann kommen wir, sehen wir nachher die Anzahl des Kyrie, er hat das festgelegt und er wird angeklagt vom Bischof Johannes von Syrakus, dass er da griechische Bräuche in Rom eingeführt hätte. Und Gregor der Große sagt, nein, das stimmt nicht, weil es gibt Unterschiede. Bei den Griechen antworten alle zusammen, während in Rom das zuerst von den Klerikern gesungen wird und dann das Volk antwortet. Und er sagt auch, die Griechen kennen nur Kyrie eleison. In Rom wird aber auch das Christe eleison gebraucht. Auch sehr spannend. Und dann eben die Anzahl. Wie viele Male betet man jetzt dieses Kyrie eleison? Ist ein sehr kurzer Gebetsruf. Das heißt, es ist dann immer ein Anreiz zur Verselbstständigung und zur Häufung da. In der byzantinischen Liturgie, also in der Liturgie des Ostens, betet man das 12-mal zu Beginn einer jeden Hure im Stundengebet und 40-mal am Schluss. Nach dem Evangelium betet man es 3-mal. Dann in Mailand betete man damals zur Laudes am Anfang 3-mal und am Schluss 12-mal. Und bei den Litaneien war 3-mal Kyrie und 3-mal Christe und dann wieder 3-mal Kyrie. Und so im römischen Ritus war das ursprünglich so lange, bis der Papst nach der Begrüßung des Altars an der Kathedra, an seinem Lehrstuhl, an seinem Sitz, steht und ein Zeichen gibt. Das war dann ein bisschen individuell, aber es war dann bald so im 8. Jahrhundert so, 3-mal Kyrie, 3-mal Christe, 3-mal Kyrie eleison. Und eben, wie erwähnt, hat der Gregor der Große dann die dreifache Anrufung festgelegt. Also 3-mal Kyrie eleison, 3-mal Christe eleison und wiederum 3-mal Kyrie eleison. Und hat das auch gedeutet, sind dann 9-mal, dass man es betet für die 9 Engelchöre, eben zum daran erinnern an die Teilnahme an der himmlischen Liturgie. Und oft war es dann so, zuerst hat es der Priester angestimmt, dann hat es der Chor oder die Schola übernommen und das Volk hat dann das dritte Mal geantwortet. Heute ist einfach der Priester spricht oder singt es vor und das Volk antwortet.
Herr Pfarrer Fuchs, es gibt Anrufungen, Gebete, die in Griechisch oder Hebräisch sind in der Liturgie. Nach welchen Kriterien werden diese definiert?
Eben, es gibt auch zum Beispiel das Halleluja oder das Amen, das ist Hebräisch. Also es gibt durchaus viele verschiedene Sprachen in unserer Liturgie, was eigentlich auch schön ist, das ist auch eine schöne Vielfalt. Das Kyrie oder eben das, die griechischen Dinge, es ist so ein bisschen, das Kyrie-Lesen wurde ja auch auf Deutsch dann übersetzt, leider, muss man sagen. Weil irgendwo, es ist so, übersetzen Sie mal Hobschwyz. Ja, wenn jemand sagt, was bedeutet Hobschwyz eigentlich? Ja, was sagen Sie dann? Also da merkt man, aha, ja, was heißt das eigentlich? Also, und es, man kann es dann vielleicht, wenn man das herausfindet, irgendwie der Ursprung und so, aber jedermann ist klar, an und für sich, jedem ist klar, was Hobschwyz heißt, was das heißen soll. Aber wenn man es dann irgendwie übersetzt, dann verliert es. Es gibt gewisse Dinge, die man nicht übersetzen kann. Und deshalb ist auch interessant, zum Beispiel in der Neuübersetzung des italienischen Messbuches heißt es, man soll wieder Kyrieleison verwenden. Eigentlich vorzüglich. Interessanterweise, zuerst heißt es, darf nur noch das, aber dann geht es hinten weiter, wo es dann auch eine Möglichkeit gibt, wo es dann übersetzt ist. Also, aber einfach um zu sagen, gewisse Dinge oder Amen. Es gibt auch auf Französisch Ainsi soit-il oder Così sia auf Italienisch, aber eigentlich ist das nicht üblich, weil Amen ist allen klar, also es ist vielleicht nicht allen klar, was es wirklich bedeutet, eben so sei es, so ist es, das ist wahr, aber irgendwie es ist klar, es ist wie ein Stempel und auch wenn man einen Stempel vielleicht nicht entziffern kann, wenn der gedruckt ist, aber ist allen klar, was ein Stempel unter einem Brief bedeutet. Und so auch das Amen oder eben das Hobschwyz ist allen klar, was das bedeutet. Auch wenn man die Buchstaben H-O-P-P nicht entziffern kann, aber es ist allen klar, was es ist. Und so eben auch das Kyrieleison, es drückt eigentlich, eben es ist nicht, Herr, erbarme dich, es geht nicht nur um das Herr erbarme dich, wie wir gesehen haben, sondern es ist eben auch, nicht gerade Hobschwyz, aber so in dem Stil, man jubelt dem Herrscher zu, man ein Ruf der Freude, ein Ruf um Bitte um Erbarmen, eine Huldigung, eine Lobpreisung und das kann man mit Kyrieleison einfach nicht wiedergeben. Oder ich habe auch gelesen, das Halleluja, das wollte man auch, hat man sich überlegt, ob man das übersetzt. Und das, Gott sei Dank, hat man es nicht. Aber weil irgendwie, ich weiß nicht, man könnte schon sagen, Lob sei dir Gott, aber das irgendetwas völlig anderes als ein Halleluja. Und so eben hat man gewisse Ausdrücke, sehr wenige, zugegebenermaßen sehr wenige unübersetzt gelassen. Also sowohl in der lateinischen Form, das Kyrie war schon immer das Kyrie, das wurde nie eigentlich, also es gibt schon Miserere Nostri oder Miserere Nobis in den Litaneien schon, aber in der Liturgie war das immer das Kyrie Eleison.
Herr Pfarrer Fuchs, Sie erwähnen im Zusammenhang mit der Liturgie immer wieder Gregor der Große. Kann man sagen, dass die Heilige Messe benediktinisch ist?
Nein, würde ich nicht sagen. Weil zum Beispiel der Pius V. war Dominikaner. Also der Pius V., der hat das Messbuch 1570 ja da überarbeitet. Eben, wie wir gesehen haben, zum Beispiel hat er die Kyrie-Tropen gestrichen und noch einige andere Dinge sanft restauriert. Ist auch der Papst, der aufgerufen hat, damals zum Rosenkranzgebet, eben als Dominikaner 1571, Schlacht bei Lepanto und dann das Rosenkranzfest eingeführt hat, eben er war Dominikaner. Das heißt aber nicht, dass er jetzt die dominikanische Liturgie eingeführt hätte. Die dominikanische Liturgie geht nämlich ein bisschen anders als das, was er da 1570 ins Messbuch des römischen Ritus gesetzt hat. Also man kann sagen, vielleicht eben gewisse Einflüsse, das kann sehr wohl sein, von Gregor dem Großen, jetzt eben, dass er da gewisse Dinge übernommen hat, aber im Normalfall eigentlich also hat das bis jetzt noch kein Papst gemacht, auch wenn er einen geistlichen Hintergrund hat, eben Benediktiner oder Dominikaner oder sonst zu einer anderen Gemeinschaft gehörend, weil er sich bewusst ist, ich bin nicht einfach jetzt Dominikaner, sondern ich bin der Papst, ich bin der Nachfolger Petri und ich muss mich nicht in erster Linie um meine Gemeinschaft der Benediktiner oder der Dominikaner kümmern, sondern um die gesamte Kirche. Ich habe einen anderen Auftrag. Sich eben gewisse, meistens eher kleine Dinge sind da sicher auch eingeflossen, aber nie so, dass man jetzt sagen kann, aha, so eben im 6. Jahrhundert hatten wir eine benediktinische Liturgie und ab 1570 hatten wir eine dominikanische Liturgie. Also das ist, dem ist nicht so.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, herzlichen Dank, dass Sie uns erneut an die Hand genommen haben und uns das Geheimnis der Heiligen Messe um weitere Stationen erschlossen haben. Dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Gebet und den Segen bitten, damit das Gesagte in unserem Herzen fruchtbar wird und wir die Heilige Messe immer besser verstehen und dadurch tiefer mitfeiern können?
Ja, sicher, gerne, damit eben wirklich auch Jesus nicht nur bei der Heiligen Messe bei uns sein kann, sondern in allen Augenblicken unseres Tages. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre Auslegungen zum Thema Lebe die Heilige Messe. Wir freuen uns auf die nächste Sendung und wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen im Weinberg des Herrn in Ihrem priesterlichen Dienst. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen für Sie und uns alle die Heilige Messe eine Quelle, die aus dem Herzen Jesu entspringt, sein, woraus uns Kraft und das Gute geschenkt wird. Grüezi Gott, Ihre Andrea Morti.